Ich lese den Text für die Predigt aus der Bibel, dem Wort Gottes. Er steht heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Wir kommen heute Morgen bei der dritten Predigt von insgesamt vieren an, in unserer Serie Mittendrin Teilgemeinschaft. Was heißt das? Mit dieser Serie nehmen wir euch mit in das hinein, was wir mit einem kleinen Team erarbeitet haben, ein Konzept, das sich darüber Gedanken macht, wie wir als Kirche, als Gemeinschaft teilen und dienen können. Also wie wir das leben können, was zutiefst Gottes Charakter ist. Weil wir seine Ebenbilder sind, die seinen Charakter widerspiegeln sollen. Und er ist Liebe und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Und deswegen der Begriff Teilgemeinschaft, der uns auch in Zukunft in diesem Thema begleiten wird. Zwei Dinge sind mir bei diesem Konzept Teilgemeinschaft sehr, sehr wichtig, dass uns das bewusst bleibt. Das erste ist, Ziel des Konzepts und das, was wir mit dieser Predigtserie bezwecken, ist nicht, möglichst viele Appelle zu verteilen und alle anzufeuern, dass wir uns besser bemühen und mehr anstrengen, liebevoll und großzügig zu sein. Das wäre sehr bequem, das ist die einfachste Variante, aber nicht sinnvoll. Sondern es geht ganz viel um unsere Motivation, um unser Herz dahinter. Denn Verhalten oder Handlungen zu beeinflussen ist relativ einfach. Man kann einfach eine Anweisung oder einen Wunsch aussprechen und jemand anders kann das tun, wenn er will. Fertig. Aber viel langfristiger und tiefer verändert sich etwas und letztendlich auch Verhalten und Charakter, wenn sich das Herz verändert. Und da möchten wir gerne ansetzen. Wir möchten, dass unsere Herzen von Gottes Gnade verändert werden und möchten dann sehen, was ganz natürlich daraus wächst, anstatt nur Appelle zu verteilen. Das ist das Erste, was mir zum Konzept wichtig ist, dass es uns bewusst bleibt. Und das Zweite ist, unsere Analysen und unsere Gedanken und Strategien in diesem Konzept, in diesem Dokument, die sind uns wichtig. Wir glauben, dass wir da wichtige Gedanken drin haben und dass die wirklich hilfreich sind bei unserem Anliegen. Aber das Wichtigste, worauf dieses Konzept aufbaut, ohne dass es auch nicht bestehen würde, ist ein Gedanke, ist eine Tatsache. Und das ist keine Floskel, sondern es ist mir wirklich ernst. Die wichtigste Mitteilung der Welt ist gleichzeitig das wichtigste Konzept für die Gemeinschaft in unserer Kirche. Das wichtigste Konzept für uns als Kirche ist nicht unser Gründungskonzept und nicht dieses Teilgemeinschaftskonzept, sondern diese wichtigste Nachricht der Welt. Nämlich, dass unsere Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern dass sie getrennt von Gott ist. Das ist der erste, der schlechte Teil der Nachricht. Und dass Gott seine Welt uns so unendlich liebt, dass er sich selbst für sie geopfert hat in Jesus Christus, um sie wieder mit sich in Beziehung zu bringen. Und dass er damit wieder Gemeinschaft überhaupt erst ermöglicht, mit sich und untereinander. Diese Mitteilung nennen wir in einem Wort Evangelium, griechisch für gute Nachricht. Und dieses Konzept, dieser Plan und diese Tatsache, das ist die Basis für dieses Teilgemeinschaftskonzept, für unsere Kirche und für alles, was wir tun wollen. Und das nicht nur irgendwie implizit, dass es so ein bisschen mitschwimmt und so unbewusst immer da ist, sondern explizit, darauf bauen wir auf. Wir sagen manchmal auch, das Evangelium, diese Nachricht ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das ABZ, A bis Z. Und das bedeutet, es zu verstehen und anzunehmen, das ist der erste Schritt irgendwie zum Glauben und Gott anzunehmen. Ja, das stimmt, aber dann geht es weiter. Ich brauche diese Nachricht, dass ich verkorkst und unperfekt bin, und zutiefst geliebt und angenommen von Gott, heute noch genauso sehr wie am ersten Tag, den ich mit Jesus gelebt habe. Diese Tatsache, dass ich sündig bin, in mir fehlerhaft und dass ich immer wieder an Gott und Menschen schuldig werde und dass ich vor Gott durch Jesus absolut gerechtfertigt und frei bin von Schuld, gewürdigt und vollständig. Diese Tatsache arbeitet immer weiter an mir und verändert mich. Und wenn du heute nur eine Sache aus dem Gottesdienst mitnimmst und wenn du es schon 100-mal gehört hast, egal ob du dich als Christ bezeichnest oder als Zweifler, Atheist, was auch immer, dann nimm das mit. Das genügt. Das ist das Entscheidende und das ist unser Hauptthema, unsere Kernnachricht als Kirche. Das ist das Beste, was wir zu geben haben. Gott liebt seine verkorkste Welt. Er hat sich für sie hingegeben, damit wir wieder in Beziehung zu ihm kommen können. Und das verändert alles. Das ändert die Vorzeichen dieser Welt. Und das verändert jeden Lebensbereich. Meine Identität, meine Beziehungen. Es hat Bedeutung für meine Zeit, für meine Finanzen und, und. Und es hat das Leben vieler hier im Raum verändert. Und wenn es dein Leben noch nicht verändert hat, dann geh gerne auf jemanden zu hier im Raum, von dem du weißt, dass es so ist, und frag nach. Er oder sie wird es dir erzählen. Es hat auch das Leben der Leute heute in unserem Text total verändert. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Was hier passiert, ist super nah an dem dran, dass Jesus selber noch auf der Erde gelebt hat. Und direkt nach einem ziemlich spektakulären Ereignis. Das Ganze ist entweder ungefähr 1,5 Monate nach der Kreuzigung von Jesus. Er wurde einen Tag vor dem Passafest der Juden getötet. Am 3. Tag danach ist er vom Tod auferstanden. Das feiern wir als Ostern. Und dann hatten er und seine Freunde noch ungefähr 40 Tage, wo sie sich immer wieder getroffen haben, wo Jesus ihnen noch einiges erklärt hat, wo sie Zeit zusammen verbracht haben. Und dann ist Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Seine Freunde und Schüler, die Jünger, haben sich dann einfach weiter getroffen und haben sich an das erinnert, was passiert ist, und haben das gefeiert. Und es waren irgendwann ungefähr 120 Leute. So der engste Kreis, es waren 12 gewesen, jetzt waren es 120 Leute. Und nur einige Tage nach Jesus' Rückkehr in den Himmel stand das jüdische Pfingstfest bevor. Das war eins der 3 großen Feste im jüdischen Kalender. Und für dieses Fest kamen tausende Juden vom ganzen Mittelmeerraum nach Jerusalem. Also aus allen möglichen Ländern, in denen damals schon Juden lebten. Das waren Leute aus der heutigen Türkei und der Umgebung, Juden aus Rom sogar, von Kreta und Araber. Also Jerusalem war überschwemmt von Touristen, von Juden, die dieses große Fest feiern wollten. Und bevor Jesus gegangen war, hatte er seinen Freunden noch gesagt, ich lasse euch nicht allein, wenn ich gehe, sondern ich gebe euch meinen Geist. Der wird kommen, wird euch erfüllen, wird euch erinnern an all das, was ich gesagt habe. Der wird euch Kraft geben und noch vieles mehr. Und damit waren jetzt diese 120 zusammen, kurz vor diesem jüdischen Fest, mit dem im Hinterkopf, dass Jesus gesagt hatte, wartet darauf, dass das passiert. Dieser Geist wird kommen und euch erfüllen. Und was dann passiert, lese ich euch einfach mal vor. Das ist kurz vor unserem Predigttext heute, nämlich in Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie, also die Jünger, diese Freunde, alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und so weiter. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen erzählen, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel Wein getrunken, spotteten sie. Daraufhin, dass das passiert ist, dieses ganze Abgefahrene mit irgendwelchen Feuerzüngelchen, die man da sieht, irgendwelche Erscheinungen und so, steht Petrus, einer der engsten 12 Freunde von Jesus, auf und er erklärt den Leuten, was da gerade passiert ist. Und dass Gottes Geist das bewirkt hat und dass es angekündigt war. Und erzählt ihnen, wer Jesus war, was er getan hat und was er bedeutet. Und nach dieser Rede sind die Zuhörer ins Herz getroffen, steht so in der Bibel. Sie sind total bestürzt und ergriffen, weil sie spürten, dass diese Tatsachen, die Petrus da erzählt hat über Jesus, eine Reaktion von ihnen forderten. Entweder, was Petrus sagte, war falsch und er war ein Spinner oder Lügner oder beides und dann war die einzig logische Reaktion, sich umzudrehen und wegzugehen und es zu vergessen oder sich noch darüber lustig zu machen. Oder es war wahr und Jesus würde tatsächlich ihr Leben retten. Dann war die einzig logische Konsequenz, dabei zu bleiben, mehr zu erfahren und sich darauf einzulassen und schließlich Jesus ihr Leben hinzugeben und anzuvertrauen. 3000 Leute an diesem Tag entschieden sich dafür, sich darauf einzulassen. 3000 von dieser bunten Menschenmenge. Und sie fragten Petrus, was sollen wir denn jetzt tun? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Jetzt haben wir das erkannt, was muss ich denn jetzt machen? Wo kann ich unterschreiben? Vielleicht ist so ähnlich auch deine Frage. Vielleicht hast du irgendwas erkannt oder hast das Gefühl in letzter Zeit, du kannst irgendwas glauben, aber du weißt nicht so richtig, was du damit anfangen sollst und was du damit machen sollst. Dann komm nachher gerne auf mich zu oder auf jemanden, von dem du weißt, dass er schon glaubt und Gott ein bisschen kennt und frag nach. Wir würden es lieben, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, was das jetzt heißen kann, was jetzt für dich dran ist. Und was für die Leute damals dran war, das sagt Petrus ihnen sofort. Korrigiert euer Denken, korrigiert euer Weltbild, ändert euer Leben, vertraut Jesus und dass seine Gnade euch rettet und zeigt es auch öffentlich, lasst euch taufen. Das sind die ersten Schritte, die er ihnen sagt. So, jetzt haben wir diese 3000 Leute, quasi die erste christliche Gemeinde. Und das Leben dieser Christen, wie es in unserem Text von heute beschrieben ist, ist ihre Reaktion auf diese Rede von Petrus, die ich euch von der ich euch erzählt habe, auf diese Erzählung von Jesus. Und was hier in unserem Text von heute passiert, sind natürliche Ausdrücke ihres jungen Glaubens, erfüllt von Gottes Geist, den Jesus ihnen gegeben hatte. Und im Text steht es ja so ganz am Anfang, in Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ich habe diese Sachen mal folgendermaßen zusammengefasst. Ich habe die Reihenfolge etwas verändert. Lehre und Abendmahl, Gebet, Glauben teilen, Gemeinschaft und teilen. Und diese Dinge bilden bis heute das gesunde Gerüst oder das Gerüst einer gesunden Gemeinde. Diese Dinge sind Ausdruck von christlichem Glauben und sie entstehen auf ganz natürliche Weise, wenn Menschen Jesus vertrauen. Das Zentrum ist das Kreuz, die Nachricht, dass diese Welt verkorkst ist, dass wir verkorkst sind, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist und Gott uns liebt und rechtfertigt. Und diese Menschen waren gerade überwältigt davon. Das war ganz neu für sie. Sie hatten gerade erfahren, dass sie nicht gut genug sein mussten für Gott, sondern dass es gar nicht ging und dass er sie durch Jesus annahm, so wie sie waren. Und das Nächste war dann das, was hier passiert. Das ist die erste Situation, wo wir so Christen beobachten können, was passiert, wenn sie neue Christen sind. Und sie bilden eine enge Gemeinschaft und sie trafen sich häufig. Und sie wollten mehr wissen über Jesus und ihren neuen Glauben. Und Jesus' Schüler, die Apostel, erzählten ihnen immer mehr. Das Erste, was ihr Leben prägte als Christen, als junge Gläubige, war Lehre. Das Verlangen, mehr zu erfahren, das floss einfach natürlich aus ihnen raus. Sie wollten mehr wissen von Jesus und mehr über diesen Glauben. Und da gibt es viel zu erzählen. Und Petrus und die anderen erzählten ihnen das gerne, weil das ganze Alte Testament, der erste Teil unserer Bibel, den hatten die Juden damals und der ist voll von Hinweisen auf Jesus. Und so erzählten die Apostel den jungen Gläubigen regelmäßig, jeden Tag mehr davon. Und es prägte ihr Leben und ihren Alltag. Und sie feierten als Gemeinschaft immer wieder zusammen das Abendmahl. Dieses Zeichen, was Jesus ihnen gegeben hatte, um sich daran zu erinnern, dass er für sie gestorben war, dass er sich für sie hingegeben hatte. Dieses symbolische Essen von Trinken und Trinken von Wein und Essen von Brot. Genau, Jesus hatte seinen Jüngern das aufgetragen, das zu tun, aber er hat nicht gesagt, wie oft sie das machen sollten. Aber sie waren so erfüllt davon und so fröhlich darüber, dass sie das jeden Tag gemacht haben. In den Häusern, einfach wenn sie sich getroffen haben und Gemeinschaft hatten. Und da war ein großes Essen dabei, das war nicht einfach nur, okay, jeder kriegt ein Stückchen Brot und ein Stückchen Wein, sondern es war eingebettet in größeres Essen. Also mehr Wissen über ihren Glauben und das Abendmahl als zweites. Das sind so der Kern dessen, was uns nah an dem dran hält, was die Inhalte unseres Glaubens sind. Mehr Wissen und die Erinnerung daran, das hält uns nah daran. Und eine Gemeinde, die das nicht hat, die wird schief und krank und leer. Was noch das Leben der Christen prägte, waren Gebet und ihre Gottesdienste. Und ich nenne es deswegen auch Gottesdienste, weil in einem späteren Text hervorgeht, dass sie weiter in den Tempel gingen und da fanden solche Gebetsgottesdienste statt. Also sie trafen sich, um zusammen zu beten. Und für Juden war das Beten ganz normal. Im jüdischen Alltag gab es viele Gebete, die angeordnet waren zu bestimmten Tageszeiten und zu verschiedenen Themen. Sie haben Gott angebetet, ihn natürlich auch um Dinge gebeten und ihm ganz viel gedankt, denn dazu hatten sie ja jetzt ganz neue Gründe. Ein paar dieser Gebete sind auch überliefert in der Bibel und das sind echt beeindruckende Gebete, voller Mut und voll Vertrauen, von denen wir viel lernen können. Wer zusammen mit anderen betet, teilt sein Herz mit anderen. Weil vor Gott lohnt sich nichts anderes, als vollkommen ehrlich zu sein. Und auch deshalb ist es so stark, wenn man zusammen betet, weil man dann auch zusammen ehrlich wird. Und für Paare glaube ich, dass wenn man als Paar oder auch in Freundschaften nicht zusammen betet, dass man sich dann echt was ganz Wichtiges selbst nimmt. Deshalb beten wir im Gottesdienst jeden Sonntag und gleich auch wieder zusammen. In den Liedern, die wir singen, im Gebet für andere, in der Fürbitte und im Vaterunser. Und deshalb ist ein Kernwert und ein ganzer Bereich von mittendrin Gebet. Was auch ein markantes Zeichen dieser ersten Gemeinde war, war Glaube teilen. Ich höre schon auf, für alle, die nicht sehen, sondern nur nachher hören, ich zeichne und schreibe, wenn es so längere Pausen gibt. Genau, im Text steht ja, jeden Tag am Ende fügte Gott neue Leute hinzu. Das ist doch ein Traum, oder? Jeden Tag fügte Gott neue Leute hinzu, die an Jesus glaubten, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn wir das auf mittendrin übertragen würden, würde vielleicht manchem ein bisschen mulmig werden. Immer mehr, dann kennt man irgendwann gar nicht mehr alle oder da kennt man irgendwann niemanden mehr. Das mag sein, aber das letztendliche Ziel von Kirche, von Gott mit seinen Menschen, ist, dass irgendwann eine unzählbare Schar von Menschen ihn kennenlernt, ihn kennt und ihn anbetet. Gott will, dass alle ihn kennenlernen. Und deshalb ist es auch unser Wunsch, dass so viele Menschen wie möglich in Potsdam, in Brandenburg, in Ostdeutschland und darüber hinaus Jesus kennenlernen und annehmen. Und wenn wir ernst nehmen, dass Jesus unser Leben gerettet hat, dann sollten wir das nicht für uns behalten. Das wäre ziemlich egoistisch. Deswegen wollen wir wachsen. Anscheinend haben die ersten Christen das nicht für sich behalten, denn sie wuchsen jeden Tag. Jeden Tag lernten Menschen Jesus kennen und erkannten, dass sie ihn brauchen. Das ist ein Traum für Gott, das muss er so genossen haben, diese Zeit. Einfach nochmal, um es explizit zu sagen, das ist nicht als Anspruch gedacht. So, das war damals so und jetzt muss es heute genauso sein. Das ist ein Wunsch, das können wir menschlich ja gar nicht machen. Wir können es nicht erzwingen, weil es um geistliche und um Herzensdinge geht. Sondern es ist eine Vision und ein Ansporn für uns, dass wir Gott bitten, dass er sich Menschen vorstellt, dass sie ihn kennenlernen können. Genau, das zum Beispiel auch durch uns, die wir ihn schon kennen. Je mehr wir Jesus kennenlernen, je tiefer uns diese gute Nachricht von ihm prägt, desto mehr werden wir ihn widerspiegeln und desto mehr sind wir eine lebendige Einladung. So, und was das Leben der ersten Christen prägte, kaputter Stift, war, das kriegt es noch extra eine andere Farbe, das ist super, Gemeinschaft. Eine teilende und hingegebene Gemeinschaft. Genau, eine teilende Gemeinschaft. Und ich male das deswegen auf, ich könnte es ja auch einfach so erzählen, weil mir so wichtig ist, dass es alles hier raus fließt. Das ist das, was passiert, wenn wir das verstehen. Und das fließt daraus, je mehr wir das verstehen. Und das Erste, was in unserem Bibeltext über diese Gemeinschaft steht, ist ja, dass es eine überschwänglich fröhliche Gemeinschaft war. Interessanterweise steht ein paar Sätze davor, dass alle total von Ehrfurcht ergriffen waren. Aber das ist auch so. Wenn Gott wirkt, dann ist es ehrfurchtgebietend, weil es groß ist und mächtig. Und dann ist es gleichzeitig, führt es zu totaler Freude, weil es so gut ist und uns so gut tut. Eine andere Bibelübersetzung, die Hoffnung für alle, schreibt über diese erste Gemeinde, dass sie lebten wie in einer großen Familie. Wie lebt man in einer großen Familie? Ich dachte spontan, naja, es ist meistens chaotisch. Und ich glaube, das ist nicht hauptsächlich gemeint, auch wenn es sicher auch manchmal in so einer großen, internationalen, frischen Gemeinschaft mal chaotisch zuging. Sondern was es meint, ist, dass sie eng miteinander verbunden waren. Innerlich und auch äußerlich sichtbar, dass sie viel miteinander lebten, Zeit miteinander verbrachten und dass sie gemeinsamen Besitz hatten in diesem Fall. Diese Gemeinschaft hatte sogar alles gemeinsam. Niemand betrachtete seinen Besitz mehr als sein Eigentum, sondern es gehörte der Gemeinschaft. Und wenn jemandem etwas fehlte, sprang ein anderer ein und schenkten, finanzierten oder verkauften sogar eigenen Besitz, um Finanzen aufzutreiben. Sie verkauften sogar Grundstücke, in Potsdam wäre das ja fast undenkbar, um ihren neuen Geschwistern zu helfen. Sie verzichteten auf Dinge, auch auf größere Dinge, die ihnen zugestanden hätten, weil es ihnen wichtiger war, dass ihre Glaubensgeschwister versorgt sind, als dass sie selbst etwas behalten konnten, was sie später ja vielleicht noch hätten brauchen können. Das waren keine Kleinigkeiten, sondern das war, meine Wohnung ist deine Wohnung. Mein Bankkonto ist dein Bankkonto. Mein Auto ist dein Auto. Ernsthaft, wenn du etwas brauchst, es gehört dir. Wenn dir etwas passiert, deine Kinder sind meine Kinder, ich bin für sie da. Das ist radikales Teilen in einer Gemeinschaft. Interessanterweise begann sie damit tatsächlich innerhalb ihrer Gemeinschaft, also nicht nach außen. Später weiteten sie ihre Hilfe erst nach außen aus. Und ich fand das erst egoistisch und habe das nicht verstanden. Aber im Team haben wir die Klugheit dessen erkannt, weil nur eine gesunde Gemeinschaft, die für sich sorgen kann, kann auch langfristig nach außen Gutes tun. Wenn sich Einzelne ständig um Außenstehende kümmern und übersehen oder ignorieren, dass in der eigenen Familie Not am Mann ist, dann sorgt das für Unmut und Distanz und Misstrauen und ist einfach nicht gut. Deshalb ist einer unserer Werte in diesem neuen Konzept auch innen beginnen. Und deshalb schauen wir uns heute genau diesen Text an, wo es darum geht. Ein Biologe und Philosoph namens Sir Julian Huxley, von dem ihr auch ein Zitat im Programmheft habt, der hat mal gesagt, wenn die Religion als ein Element allergrößter Bedeutung für das Leben der menschlichen Gemeinschaft weiter bestehen soll, dann muss sie den Gottesgedanken aufgeben. Oder ihm wenigstens eine so untergeordnete Stellung zuweisen wie das magische Element der Vergangenheit. Also er sagt, wenn Religion weiterhin relevant sein will für die Gesellschaft und für die menschliche Gemeinschaft, dann muss sie das Konzept eines Gottes aufgeben. Das passt nicht mehr und das funktioniert nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich. Für echte Gemeinschaft braucht es Gott. Und ich bin überzeugt, dass echte Gemeinschaft nur möglich ist durch Jesus. So richtig echte, tiefe Gemeinschaft, die Grenzen überschreitet. Und zwar deshalb, weil die Zugehörigkeit zu Jesus tiefer als jede andere Basis unsere Identität definiert, auf der wir unsere Gemeinschaft haben könnten. Seht euch mal in diesem Raum um. Hier sitzen Menschen zusammen, die niemals zusammenkommen würden. Wir haben zum Teil nicht viel mehr gemeinsam, als gerade hier zu sein. Wir haben völlig unterschiedliche Interessen. Manche von uns verdienen viel, andere nichts. Wir kommen aus allen Teilen von Deutschland und der ganzen Welt. Wir sprechen zum Teil nicht mal eine Sprache besonders gut. Und deswegen übersetzen wir auch unsere Predigten. An der Stelle danke für Raphael, der sitzt da hinten hinter den Kulissen und übersetzt gerade. Was macht so eine Gemeinschaft möglich, die diese ganzen Grenzen überschreitet? Ich glaube wirklich nichts anderes als der Glaube an Jesus, der sich selber hingegeben hat. Eine Gemeinschaft, die so hingegeben ist, kann nur funktionieren, wenn sie jemanden hat, der sich für sie so hingegeben hat. Nichts anderes überwindet diese Grenzen und unseren Egoismus zutiefst und dauerhaft als diese Liebe, als diese Hingabe und diese Gnade von Jesus. Und dieses neue Leben ist es, das, was diejenigen in diesem Raum miteinander verbindet, die an diesen Jesus glauben, mehr als alles, was uns verbinden könnte aufgrund von Herkunft oder Familie oder Geschlecht oder sozialem Status. Man ist als erstes Christ und dann ein Mann. Man ist als erstes Christin und dann eine Frau. Man ist als erster, an erster Stelle Christ und an zweiter Stelle erst verwandt oder wohlhabend oder Student oder erfolgreich. Es gibt starke Gemeinschaften und Netzwerke auch drumherum. Es gibt, was weiß ich, die Potsdam-West-Nachbarschaft, die Kiezgemeinschaft mit Nachbarschaftshilfe. Oder es gibt Kommunen mit tatsächlich geteiltem Besitz oder gemeinsamer Kasse. Und das sind schon radikale Formen. Oder es gibt staatlich organisierte Gütergemeinschaften, sowas wie in der DDR. Das war dann über Enteignung und zwangsweise. Und das System hat nicht gut funktioniert, aber es hatte Stärken. Es wurde geteilt. Es war irgendwie für alle, sollte für alle was da sein. Aber viel tiefere Veränderung als all das passiert durch veränderte Motivation und Herzenseinstellung. Stell dir mal 4 Menschen vor, die alle sehr großzügig sind. Sie teilen, sie geben ab, alle sehr großzügig. Worin sie sich unterscheiden, ist ihre Motivation, die man nicht sieht von außen. Der erste ist großzügig und gibt und teilt, weil er denkt, wir alle brauchen einander. Ich helfe dir, denn wer weiß, ob ich morgen nicht selber etwas brauche. Vielleicht sogar von dir. Das ist so ein Geben und Nehmen. Das ist logisch und weit verbreitet und manche würden es auch mit Karma beschreiben. Ich tue was Gutes und das Leben oder das Universum gibt mir irgendwann was Gutes zurück. Aber was ist die Motivation dahinter? Wenn wir ehrlich sind, ist es im Kern egoistisch. Ich gebe etwas in der Hoffnung, dass ich was zurückbekomme. Der zweite Mensch gibt als Disziplin, weil er glaubt, dass das materielle Leben nicht alles ist, sondern dass sinnliches, spirituelles wichtiger ist. Das kann man in fernöstlichen Religionen viel finden. Das führt zu einem sehr genügsamen Lebensstil und sehr, sehr freigebig. Aber auch der gibt nicht um des anderen Willen letztendlich, sondern er gibt, um sich selbst zu erziehen. Diese Motivation ist auch auf sich selbst gerichtet. Es ist letztendlich egoistisch, obwohl es echt hart klingt, das zu sagen, weil es ja gut aussieht. Der dritte Mensch, der gibt, weil er weiß, ich habe, andere haben nicht. Also es ist ganz natürlich zu geben. Er fühlt eine gemeinschaftliche Verantwortung für das Leben von uns Menschen auf dieser Erde. Das ist die Idee des Humanismus. Er teilt, weil wir alle Menschen sind, weil wir alle Rechte haben und ich eine Verantwortung habe, daran mitzuwirken. Letztendlich, das klingt hart, aber es ist Stolz, weil es denkt, ich rette die Welt. Das, was ich geben kann, das schafft so einen Ausgleich, der entscheidend ist. Ich sage hier die ganze Zeit nicht, dass das alles schlecht ist, das zu tun, sondern nur, dass die Motivation unterschiedlich ist. Und dass die Motivation unterschiedlich tiefe Veränderungen bewirkt. Also was unterscheidet denn die Motivation von Christen von diesen? Was hat die Kirche, was diese 3 nicht haben? Sie hat einen Gott, der sie trotz ihres Egoismus und ihrer hässlichen Fehler so sehr liebt, dass ihr Herz nur schmelzen kann davon. Sie hat einen Herrn, der sie auf so beeindruckende Weise gerettet hat, dass sie nur so überfließt vor Stolz auf diesen Retter und vor Dankbarkeit gegenüber diesem Gott. Jesus ist für uns arm geworden. Er hat für uns alles losgelassen, damit wir reich werden können an Gemeinschaft, an Leben mit Gott. Kirche teilt, wir teilen von Herzen und hingebungsvoll, weil Jesus sich uns mitgeteilt hat und sich uns hingegeben hat. Und ich glaube, ein Mensch, der vom Evangelium, von dieser Nachricht geprägt ist, gibt nicht mehr um seinetwillen, sondern weil er weiß, dass Jesus alles für ihn gegeben hat. Das macht ihn zutiefst demütig und freigebig. Ich habe nichts Entscheidendes zu verlieren. Ich habe mit Jesus schon alles gewonnen. Ich glaube, ein Schlüssel dazu, das zu können, ist wirklich, und das lernen wir alle noch lange, dieses Geschenk und diese Gnade auf unsere Herzen wirken zu lassen. Das können wir uns ein paar Mal anhören und dann wissen wir es irgendwie und leben weiter. Aber damit es wirklich unsere Herzen verändert, müssen wir das auf uns wirken lassen. Und das können wir zum Beispiel tun durch Lieder oder durch Bibellesen oder beim Spazierengehen im Gespräch mit Gott oder im Gespräch mit Freunden, als Erinnerung in einer App, was auch immer dir hilft. Einige Zeit später nach unserer Geschichte hat diese junge Gemeinde in Jerusalem bereits ihr Miteinander teilen weiterentwickelt. Sie haben Strukturen dafür geschaffen, dass es gut weitergehen kann. Und sie haben 7 Diakone berufen, die extra dafür sein sollten, das zu managen. Also Strukturen helfen dann, diese Herzensanliegen umzusetzen. Und das wollen wir mit diesem Konzept auch. Aber, ich komme langsam zum Schluss, kein Konzept wird uns dauerhaft motivieren. So gut es auch geschrieben ist. Oder keine flammende Rede. Und keine spontane Euphorie, weil es gerade so gut klingt. Ich glaube, nur das wird uns wirklich langfristig motivieren, wenn es unser Herz packt und verändert. Diese Nachricht von dieser Liebe, die stärker ist als unser Egoismus. Wir teilen schon. Viele von uns haben das angenommen und wir teilen. Wir teilen Zeit und Kraft und Autos. Über Slack wird so vieles hin und her geschoben, unsere Kommunikationsplattform. Wir teilen Wissen und zuhören. Und ich finde es so großartig. Ich liebe das, das zu beobachten. Und ich bin total gespannt und ich freue mich drauf, zu sehen, wie das weitergeht und wie es noch mehr wird. Und zwar nicht, weil wir müssen, sondern ganz natürlich, weil unsere Herzen immer mehr von dieser Liebe und von dieser Gnade geschmolzen werden und verändert werden. Und genau dafür feiern wir gleich wieder zusammen Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Und dafür beten wir gleich wieder in Liedern, um uns daran zu erinnern und unsere Herzen davon verändern zu lassen. Und ich bitte Gott jetzt noch darum, zusammen mit uns das in uns zu bewirken. Danke, Jesus, für deine Liebe. Ich bitte dich, dass uns unser Egoismus und deine Liebe immer mehr vor Augen stehen. Und dass das unsere Herzen einfach schmelzen lässt und uns verändert. Danke für deine Großzügigkeit. Ich wünsche mir, dass sie uns immer mehr dankbar und demütig und freigebig macht. Damit durch uns auch für andere immer mehr sichtbar wird, wie gut du bist. Amen.